Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, an welche Menschen, die euch begegnet sind, die euch geprägt haben oder die irgendwie eine Rolle gespielt haben in eurem Leben, an welche Menschen erinnert ihr euch als Ehepaar? Also vielleicht solche Leute, ja, die könnten Großeltern sein, ja. An welche Menschen erinnert man sich als Ehepaar, nicht so sehr als Einzelne? Ich meine jetzt eigentlich nicht solche Menschen hier, das habe ich noch eins, die schauen ein bisschen moderner aus. Als Ehepaar und nicht so sehr als Einzelne. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, aber ab und zu sieht man ihren Mann ja auch. Also der taucht schon ab und zu auf. Mir ist nur aufgefallen, so in unseren Kreisen, will ich mal sagen, Gemeindekreisen, da ist dann oft von dem Evangelisten so und so die Rede, von dem Prediger, von dem Bruder, von irgendwie Männern, die am Wort Gottes dienen. Und ja, die sind schon auch verheiratet, aber von den Frauen hört man nichts. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Mir ist nur aufgefallen, dass wir jetzt hier in der Schrift uns ein Ehepaar anschauen, dass diese Tatsache außergewöhnlich ist. Es gibt nicht so viele Ehepaare, die im Neuen Testament erwähnt sind. Mir fällt spontan nur ein weiteres noch ein, ja, Ananias und Sapphira neben Aquila und Priscilla, und das ist vielleicht nicht so vorbildhaft. Aber alle anderen auch sind dann Einzelne. Von Petrus wissen wir, er war verheiratet, aber mehr auch nicht. Also nicht viele Ehepaare im Neuen Testament. Nun, wie ist das mit Aquila und Priscilla? Ihr habt das Thema schon gelesen, Seite an Seite unterwegs mit Gott. Wir wissen nicht viel über sie. Es gibt eigentlich nur 4 Stellen im Neuen Testament, die sie erwähnen. Wir werden uns die später ansehen, in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Und sonst nichts. Und doch steckt so viel da drin oder dahinter. Und das finde ich extrem spannend und hat mich schon immer irgendwie angesprochen. Ich möchte mit euch, ja, das ist ein Bild, so hätten die vielleicht aussehen können. Das ist ein Fresko aus Pompeji, also ein römisches Ehepaar aus der Antike. Vielleicht sahen sie so ähnlich aus. Wir stellen uns die Leute zur Zeit Jesu immer so langhaarig vor. Ne? Das muss gar nicht so gewesen sein, die Männer. 4 Dinge möchte ich mit euch ansehen. Ich möchte einen kurzen Blick werfen auf die Welt, in der sie lebten. Die Welt, in der Aquila und Priscilla lebten. Wir werden uns den Mann anschauen, der ihr Leben prägte. Ihr ahnt schon, wer das ist. Der Apostel Paulus. Wir werden die Kennzeichen ihres Lebens unter die Lupe nehmen. Und als 4. kurz uns überlegen, welche Spuren haben die beiden, hat dieses Ehepaar hinterlassen. Die Welt, in der sie lebten, das war die Antike. Und ich möchte eigentlich nur 3 Aspekte daraus greifen. Zum einen hier, das habe ich schon, steht schon da, die Juden waren überall. Also im Römischen Reich, im Wesentlichen vor allem im östlichen Mittelmeerraum, wird es kaum eine Stadt gegeben haben ohne Juden. Die Juden im Römischen Reich, wir haben dann ein bisschen eine Information in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, das Pfingstfest, da ist ja dann das Sprachenwunder berichtet und im Zusammenhang damit, Vers 9 bis 11, das werde ich jetzt nicht lesen, wird erwähnt, aus welchen Gegenden Leute, also Juden, da waren zum Fest. Und hier habe ich einfach mal eine Karte rauskopiert aus einem Bibelatlas, da können wir das sehen. Hier sind verschiedene Städte genannt. Und unten haben wir Jerusalem, oben Pontus oder Pontos, da werden wir noch drauf zurückkommen. Das war die Gegend, aus der Aquila stammte. Ihr seht Ephesus, Athen bzw. Korinth gleich nebendran und Rom. Und aus dieser ganzen Gegend kamen Juden. Juden waren im Römischen Reich weit verbreitet. Das wäre ein interessantes Thema für sich. lebten dort in der Zerstreuung, in der Diaspora. Das Judentum, das muss man auch vielleicht erwähnen, war innerhalb des Römischen Reiches hatte als Religion einen besonderen Status. Es war eine erlaubte Religion, irgendwie registriert, könnte man sagen, eine Religio Licita. Und das hieß, sie stand unter dem staatlichen Schutz und, für Juden ganz wichtig, sie waren vom Kaiserkult befreit. Das machte es für Juden relativ erträglich, im Römischen Reich sich frei zu bewegen, zu entfalten und zu leben. Das gibt uns den Hintergrund von Aquila und Priscilla, die ja als Juden auch viel gereist sind. Hier haben wir die Städte noch, wie gesagt, von Pontus über Korinth nach Rom, kaum eine Stadt ohne Synagoge. Eine Ausnahme wissen wir, Philippi, da gab es das wohl nicht. Da geht der Paulus an einen Fluss, weil er vermutet, dass da Juden sich treffen zum Gebet. Also, das war der eine Gedanke. Und der andere, die Römer gaben den Takt an, menschlich gesprochen. Die Römer waren die bestimmende Größe des ganzen Reiches. Und das bekommen Aquila und Priscilla ja hautnah ab. Also sie bekommen das zu spüren. Hier mal so eine Karte, das ist nicht ganz richtig. Gerade oben Britannien, das war zur Zeit des Paulus noch nicht so klar erobert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber nur um uns deutlich zu machen, rund ums Mittelmeer waren die Römer, war das Römische Reich. Kaiser Claudius im Jahr 1949 nach Christus gibt er ein Edikt heraus, ein Dekret für alle Juden in der Stadt Rom, dass sie die Stadt verlassen sollen. Er vertreibt sozusagen die Juden aus Rom. Das wird erwähnt. Wir lesen nachher die Stelle in Apostelgeschichte 18, wird erwähnt in der Bibel. Und das wird auch in der weltlichen Geschichtsschreibung erwähnt. Sueton, der Biograf des Claudius, schreibt, ich zitiere das mal hier auf Deutsch, die Juden, welche aufgehetzt von Christus fortwährend Unruhen anzettelten, vertrieb er aus Rom. Das ist eine sehr interessante Stelle, da könnte ich mich jetzt auch ausbreiten, das lasse ich aber. Christus ist gleich Christus. Ist die gleiche Aussprache eigentlich. Gibt es auch einen Beleg dafür. Worum es hier offenbar ging, das waren irgendwelche Unruhen unter der jüdischen Gemeinschaft in Rom. Man schätzt die Anzahl etwa auf bis zu 20.000, so nicht gerade wenige. 20.000 Juden allein in Rom. Und diese Unruhen standen wohl in Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus als dem Messias. Dass es solche Unruhen gab, wissen wir ja aus der Apostelgeschichte. Nun, und da hat eben Kaiser Claudius gesagt, die sollen uns mal in Ruhe lassen und hat sie vertrieben. Es wird darüber spekuliert, ob die denn nun alle die Stadt verlassen haben oder nur irgendwie die Prominenten. Das wissen wir alles nicht, interessiert uns auch nicht. Was wir wissen ist, dass Aquila und Priscilla, um die es uns heute geht, auch dazugehörten. Sie mussten die Stadt verlassen und ziehen dann eben nach Korinth. Die Römer geben den Takt an. Sowas konnten die einfach machen. Noch ein Detail zur Religionspolitik. Ich habe das schon erwähnt, diese erlaubte Religion. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18. Ich kann es mir nicht verkneifen, weil ich das so spannend finde. Es geht da um den Gallio, um den Prokonsul in Korinth. Und die Juden hatten ja immer wieder den Versuch gemacht, die Bewegung um Christus, um den Herrn Jesus als Messias zum Erliegen zu bringen oder zu bekämpfen. Und das haben sie hier auch getan. Und vielleicht so nach dem Motto neuer Konsul, neues Glück, haben sie probiert, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Dieser Gallio ist verbürgt, es gibt eine Inschrift, die belegt, dass er 51, 52 dort eben war, in Korinth. War bekannt als gütiger, weiser Mann, also nicht so ein Kerl wie der Pontius Pilatus. Und die Juden, die hatten natürlich mit den Jesus-Leuten, möchte ich mal sagen, mit den Jesus-Nachfolgern nicht viel am Hut. Ihr Anliegen war es, das Christentum als neue Religion, die nichts mit dem Judentum zu tun hatte, darzustellen. Und sie sagen dann eben auch dem Gallio, diese Leute beten an, haben eine Religion, die nicht erlaubt ist. Moment, wo steht das? Kapitel 18, Vers 12 bis 16 ist das erwähnt. Diese überreden die Menschen, Gott entgegen dem Gesetz zu verehren. Und ihr Ziel war, dass das Christentum den Status einer unerlaubten Religion bekommt. Und damit hätten die Römer dagegen vorgehen können. Der Gallio sagt, das geht mich nichts an. Ich sage es in meinen Worten. Das sind ja nur Streitfragen innerhalb eurer eigenen Religion, innerhalb des Judentums, innerhalb eures Gesetzes. Und das Judentum war erlaubt. Er betrachtete das Christentum als einen Teil des Judentums, als eine Sekte des Judentums, so wie die Pharisäer und Sadduzäer und so weiter. Und damit hatten die Christen sozusagen Ruhe. Es gab jetzt eine höchst politische oder höchst richterliche, hätte ich beinahe gesagt, aber eine Aussage staatlicherseits, das Christentum ist eine erlaubte Religion, Teil des Judentums. Das hat den Juden nicht gefallen, aber das war eine bahnbrechende Entscheidung für die nächsten Jahre, dass das Evangelium sich verbreiten konnte, dass Paulus auch noch wirken konnte und andere. Zum Detail zur Religionspolitik, aber das war jetzt fast schon wieder zu lang. Die Römer gaben den Tagat an und das dritte ist die Städte, in denen sie lebten. Das will ich nur kurz anreißen. Aquila und Priscilla lebten in drei Städten und nicht irgendwelche Städte. Es war zunächst mal Rom, das war die Hauptstadt, der Mittelpunkt des Reiches, die Metropole schlechthin. Dann lebten sie in Korinth und Ephesus. Also Korinth, hier habe ich mal eine Luftaufnahme, da sehen wir das, liegt etwas westlich, südwestlich von Athen und war so eigentlich die große Konkurrentin. Athen mehr die Stadt der Kultur und Philosophie und Korinth, das war das Las Vegas des Altertums, so etwa. Korinth war ja eine Stadt, die im Neuen Testament, oder ist eine Stadt, eine große Rolle spielt, aber heute eigentlich nicht mehr. Man sieht nicht mehr so viel von Korinth. Ich weiß nicht, wer da schon mal gewesen ist von euch. Ich habe nur die Fotos hier. Das ist noch übrig von Korinth. Im Hintergrund der Berg, der Akro-Korinth. Korinth wurde 146 vor Christus zerstört. Nee, Entschuldigung. Es war zerstört und 146 vor Christus begann... 146 vor Christus wurde sie zerstört und durch Julius Caesar 100 Jahre später, 46 vor Christus, wieder aufgebaut mit zwei Seehäfen, Kreuzung von zwei Handelsstraßen und war eine römische Kolonie, wurde dann eben zu einer Hafen- und Handelsstadt. Ich habe schon erwähnt, man könnte es vielleicht mit dem Las Vegas von heute vergleichen. Einer hat mal gesagt, es war Las Vegas und New York in einem. Also einerseits Reichtum und Handel und andererseits Dekadenz und Luxus, Verkommenheit, moralische Vollkommenheit im Quadrat. Berühmt war eben der Tempel der Aphrodite da auf dem Berg, dem Akro-Korinth, wo die eben der Venus- oder Aphrodite-Tempel, wo man liest von über 1000 oder um 1000 Tempelprostituierten, die dort ihrem Gewerbe nachgingen. Es gibt dieses Wort im Griechischen, verdeutscht heißt es korinthisieren, und das beschreibt extremste Unmoral, also in sexueller Hinsicht. Das war Korinth, eine Metropole. Ephesus, nicht viel anders, wo sie dann auch hinzogen. Hier nochmal so ein Bild von Korinth. Ephesus, das ist noch übrig davon. Reste des Artemis-Tempels, das war das. Also man könnte so sagen, Ephesus war das kleinasiatische Gegenstück. Also Korinth in Europa, Ephesus in Asien zu Korinth. Hier war der Artemis-Tempel, der Hauptkult, ein fanatischer Kult, von dem wir auch einiges lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. das Theater riesig groß. Warum ich die Bilder zeige? Diese beiden, Aquila und Priscilla, waren Stadtmenschen des ersten Jahrhunderts. Die waren zu Hause in den Metropolen des Römischen Reiches, in Rom, in Korinth, in Ephesus. Das waren keine Landeier, die keine Ahnung hatten. Das waren Stadtmenschen, die dort ihr Geschäft hatten, ihre Firma führten, ihrem Gewerbe nachgingen. Und genau dahin kommt ja dann der Apostel Paulus. Mir liegt es fast auf der Zunge, aber ich verkneife mir das, etwas zu sagen über die Bedeutung von Städten im 21. Jahrhundert im Blick auf die Mission. Das ist ein ungeheuer spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie groß ist denn Rosenheim eigentlich? 65.000, ja, unglaublich. Also, aber München würde man schon eher dran denken. Ne? Ich meine, München gibt es viele Freunde, Markus, ja, aber München ist immer noch nicht erreicht mit dem Evangelium. Und denkt an andere Städte in der dritten Welt, da können wir uns gar nicht vorstellen. Das finde ich bemerkenswert. Die waren in der Stadt und haben dort gewirkt für den Herrn. Das Theater, ja genau. Der Mann, der ihr Leben prägte. Ich habe schon gesagt, das ist klar, wer das war. Das war der Apostel Paulus. Paulus aus Tarsus. Nur zur Erinnerung, ich denke, den meisten muss man nichts über Paulus sagen. Paulus aus Tarsus, er war ein Jude, ein Pharisäer. In Philipper 3 schreibt er ja mal ein paar biografische Notizen. In Vers 5, da heißt es in Philipper Kapitel 3, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht der Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Also das war ein Jude, wie er im Buche steht, durch und durch. Der war nicht nur einfach Israelit, der war Pharisäer, gehörte zur strengsten Richtung im Judentum. Er war ein Zeltmacher, hatte einen Beruf, dazu später noch mehr. Er war ein Rabbiner und wir würden heute sagen, er war ein Theologe, also ein Wissenschaftler, ein gelehrter Mann. Im Talmud heißt es ja mal sinngemäß, ein Mann soll seinen Sohn beschneiden, ihm das Gesetz lehren und ihm ein Handwerk beibringen. Das war im Judentum etwas ganz Normales. Und normalerweise lernten die Söhne das Handwerk des Vaters. Das ist ja auch verständlich. Ich sage das deswegen, weil für einen Juden des ersten Jahrhunderts und überhaupt ein Handwerk zu betreiben, zu haben, Handwerker zu sein, mit den eigenen Händen zu arbeiten, so drückt sich Paulus ja mal aus. Das war etwas Ehrenhaftes. Das war nichts Verächtliches. Und für einen Rabbiner war es auch ganz normal. Es war eine gute Regelung, finde ich. Wer dort Rabbiner wurde oder werden sollte und wie auch immer, der musste ein Handwerk praktizieren und sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Also das Handwerk war hochgeachtet, ganz im Gegensatz zum allgemeinen Denken unter den Griechen. Das ist übrigens, Klammer auf, der Hintergrund für manches, was wir in den Korintherbriefen lesen, wo Paulus verachtet wird, weil er eben nicht so philosophisch sich gibt und sich auch noch bezahlen lässt für seine Lehre, sondern weil er für seinen Lebensunterhalt selber aufkommt, weil er ein Handwerker ist. Und ein Handwerker, den hat man als Grieche doch nicht weiter ernst genommen. Das war nur Hintergrund zu Paulus. Paulus, er wurde Apostel Jesu Christi eigentlich wider Willen, denn er hatte das nicht vor. Der Herr muss ja gewaltsam in sein Leben eingreifen, um ihn zu berufen. Und er ist, wie es so schön heißt, unterwegs im Auftrag des Herrn. Das ist sein Leben. Nun, wie lernen die beiden Paulus kennen? Das ist jetzt schon interessant. Jetzt lesen wir einmal Apostelgeschichte 18, 1 bis 3. Habe ich das jetzt hier? Ja. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war. Und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Also hier lesen wir das meiste eigentlich über Aquila und Priscilla. Die anderen Stellen sind nur kurze Erwähnungen. Hier lesen wir, wie sie den Apostel Paulus kennenlernen oder er sie. Ihre Beziehung zu... Moment, das stimmt doch nicht hier. Was habe ich denn hier? Okay, so. Jetzt habe ich nämlich nicht auf der Folie. Ein paar Punkte daraus aus diesem Text. Vielleicht habt ihr den noch vor euch. Mache ich nochmal hier hin. Genau. Paulus, das Erste, er kommt aus Athen, Vers 1. Er schied von Athen und kam nach Korinth. In Athen hatte er eine eher frustrierende Erfahrung gemacht. Er hat dort das Wort verkündigt, auch unter Juden in der Synagoge. Aber es scheint so, wenn wir das lesen in Kapitel 17, das war nicht so der Hit. Das hatte nicht so eine Resonanz gefunden. Einige kamen zum Glauben, wären wir ja schon zufrieden gewesen, heißt es da, aber es passiert kein Durchbruch. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der Apostel Paulus in Athen alleine ist und sich da selber alleine durchkämpfen muss auf dem Areopag mit diesen Philosophen, diskutiert. Und so kommt er aus Athen nach Korinth. Und bitte, das sind jetzt Vermutungen. Wahrscheinlich war er eher müde. Wir würden heute sagen, vielleicht war er ein bisschen gefrustet, deprimiert, ausgelaugt. Möglicherweise haben manche Ausleger gemutmaßt, waren ihm auch so die finanziellen Mittel ausgegangen, dass er jetzt einfach weiterzieht und sehen muss, wie komme ich jetzt zurecht. Aus verschiedenen Gründen war er ja alleine zu dem Zeitpunkt. Dann heißt es hier, er fand einen Juden. Das heißt, andersherum gesagt, Paulus suchte die Juden. Er macht das ja immer so. Ne? Er geht zu seinen Landsleuten. In die Synagoge ist er wahrscheinlich auch wieder hier gegangen und hat dort seine Landsleute gesucht und mit ihnen ist er in Beziehung getreten. Hier ist jetzt zunächst gar nicht die Rede davon, was da in der Synagoge oder so passiert, sondern hier geht es jetzt um einen einzelnen Mann, den Aquila. Er fand ihn. Und er hat vermutlich nicht nur Juden gesucht, sondern auch einen Handwerksgesellen, einen Handwerkskollegen gesucht. Ich habe ein bisschen nachgelesen, es war wohl so, in den Städten gab es diese Handwerkszünfte, wie wir das auch in Deutschland kennen oder kannten aus dem Mittelalter. Aber die heidnischen Zünfte waren immer verbunden mit irgendeiner Form von Götzendienst. Und die Juden konnten aufgrund ihres Gewissens da nicht mitmachen. Daher waren sie in ihrer Synagoge und ein Jude, der ein bestimmtes Handwerk ausübte, war dann immer froh, wenn er einen anderen Juden fand, mit dem er dann verbunden war, mit dem er zusammenarbeiten konnte. Einer hat sogar geschrieben, es gab wohl in der Synagoge, in größeren Städten dann auch bestimmte Ecken, wo dann die verschiedenen Handwerks, also die jüdischen Handwerker sich trafen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall trifft er diesen Mann Aquila und der ist Zeltmacher wie er. Zeltmacher, ich habe nachgelesen, nach der deutschen Handwerksordnung gab es diesen Beruf bis 1970 sowas. Den gibt es jetzt nicht mehr, der heißt jetzt anders. Aber es gab den Beruf, fand ich auch interessant. Zelte damals waren aus Leder oder aus einem groben Gewebe aus Ziegenhaar. Das haben wir heute noch, kann man sehen, vor allem in Nordafrika. Das sind diese schwarzen Zelte aus grobem Ziegenhaar, das ist dann gewebt. Und interessant ist, dass dieses Ziegenhaar, dieses Gewebe wurde für Teppiche, Zelte, Kleidung verwendet und das hatte einen Namen, das hieß Zilizium. Also nicht Silizium, sondern Zilizium, weil es aus Zilizien oder Kilikien kam. Und das genau ist die Gegend, wo der Apostel Paulus herkommt, seine Heimat. Vielleicht hatte er dort genau das gelernt, dieses Gewebe zu Zelten zu verarbeiten, zuzuschneiden, zusammenzunähen, Ösen zu setzen, Spannseile anzubringen. Was immer noch. Ich habe keine Ahnung, was dann alles zu tun ist. Jedenfalls bleibt der Apostel Paulus bei ihnen. Also ist ein wirklich ein Handwerk, womit der Hand schwer arbeiten muss. Paulus bleibt bei ihnen und sie üben Gastfreundschaft. Also, weil er gleich ein Handwerksknabe war, blieb er bei ihnen. Das bedeutet, er hat Unterkunft gefunden bei ihnen. Und er hat mit ihnen gearbeitet. Er hat also in ihrem Betrieb, im kleinen Handwerksbetrieb mitgearbeitet, wie immer wir uns das vorstellen können, dass sie sich die Arbeit aufgeteilt haben. Vielleicht hat er auch selbstständig irgendwie so als Subunternehmer, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Interessant ist nur, dass das ein typisches Handwerk war, was ja auch nicht mit furchtbar viel Lärm verbunden war, so wie zum Beispiel ein Schmied oder so. Das bedeutete, man hatte viel Zeit, miteinander zu reden, während man arbeitete. Ich denke, das kann man sich vorstellen, oder? Bei diesem Handwerk. Ich denke, das ist von Bedeutung für die Beziehung der beiden mit Paulus. Einer hat geschrieben, der gemeinsame Beruf brachte sie zusammen, aber der gemeinsame Dienst für den Herrn und Freundschaft hielt sie zusammen. Also das war der Einstieg, der Beruf, aber sie blieben zusammen, blieben miteinander verbunden ein Leben lang. In Apostelgeschichte 18, Vers 5, gerade noch, um das zu erwähnen, heißt es dann, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Hier kann man entnehmen, dass Paulus also eine gewisse Zeit sich eher zurückgehalten hat in der Verkündigung. Einer hat gemeint, ein Ausleger schrieb, ja, es könnte ja sein, dass Paulus tatsächlich Geld verdienen musste und einfach nicht die Zeit und Energie hatte. Aber jetzt kommen seine Mitarbeiter aus Mazedonien und bringen ihm wahrscheinlich eine finanzielle Gabe mit, die ihn sehr ermutigt hat, wo er jetzt dann mehr Zeit nehmen kann für die Evangelisation. Er kann sich dann konzentrieren und hier heißt es, er bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Er wurde motiviert durch das Wort. Ist nicht ganz klar, wie das zu verstehen ist, aber das könnten Zusammenhänge sein. Kommen wir zurück zu Aquila und Priscilla. Wie lernten sie Paulus kennen und dann ihre Beziehung zu Paulus? Wie sah die aus? Es war eine ganz enge Beziehung. Nämlich, sie teilen ihr Leben mit ihm. Er ist nicht nur ihr Angestellter. Er ist erstmal ein Mitjude, ein Volksgenosse. Er ist, wie gesagt, gleicher Beruf und wahrscheinlich auch der gleiche Glaube. Es ist nicht klar, wann Aquila und Priscilla den Herrn Jesus Christus kennenlernen, wann sie sich bekehrt haben. Das wissen wir nicht. Aber meine Vermutung ist, dass sie schon in Rom Christen waren. Vieles spricht dafür, dass sie also dort schon das Evangelium gehört hatten und dann nach Korinth kamen und vielleicht ganz alleine sind. Das sind alles Vermutungen. Auf jeden Fall teilen sie dann ihr Leben mit Paulus. Und wir können uns natürlich vorstellen, wenn denn das so gewesen ist, dass das für alle Beteiligten eine unglaubliche Ermutigung war, auch andere an Jesus Gläubige zu treffen oder einen anderen. Sie hatten dann viel Zeit miteinander, 1,5 Jahre, 18 Monate Austausch bei der Arbeit, 18 Monate Zuschauen, eben nicht nur beim Handwerk, sondern Zuschauen auch im Dienst der Evangelisation, in den Gesprächen und Diskussionen in der Synagoge, letztlich im Gemeindebau. Zuschauen, Lernen, Training. Ich erinnere nochmal an vorhin, den ersten Vortrag. Da habe ich schon erwähnt, dass Paulus wahrscheinlich durch Barnabas dieses Prinzip am eigenen Leib mitbekommen hat, 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, vor treuen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die auch fähig sind, andere zu lehren. Das, was Paulus selber erlebt hat, praktiziert er jetzt mit diesem Ehepaar. Ich denke, das war eine ganz enge Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Paulus wendet das an, was er bei Barnabas erlebt hat. Er hat es vermutlich bei anderen auch schon angewandt, aber hier bei diesem Ehepaar eben auch. Ich erinnere mich an, was denkt da an Zeit in unserem Leben von Ruth, also meiner Frau und mir. Wir hatten noch keine Kinder und kamen in eine Gemeinde oben östliches Ruhrgebiet. Und der Gedanke war, wir wollten Gemeinde kennenlernen und hatten die Überlegung, irgendwie in eine Mission zu gehen. Und waren so schwammige Ideen, wir wussten noch nichts Konkretes. Das war eine schöne Zeit. Es war ein älteres Ehepaar, die uns begleitet haben. Der Mann ist schon beim Herrn jetzt, einer der Ältesten, die uns so reingenommen haben. Die haben uns wirklich in alles reinschauen lassen, wie sie Gespräche führen, wie sie als Ehepaar miteinander umgehen. Ich durfte bei allen Treffen, Brüderstunden, Leitungskreisen, Mitarbeit, überall, wo ich wollte, hineinschauen. Meine Frau dann auch in ihrem Bereich. Das war sehr wertvoll. Sowas zu lernen, so aus erster Hand zu sehen. Wie machen die das? Ich komme aus der evangelischen Landeskirche. Und für mich war das das erste Mal zu sehen, da ist eine Gemeinde, die hat fast 200 Glieder und die haben keinen Vollzeitler. Das war eine neue Welt für mich. Gewaltig. Hat mich bis heute sehr geprägt, das zu erleben. Wünsche ich euch echt, dass ihr so Erfahrungen macht. Habt ihr Möglichkeiten, dass junge Geschwister in euren Gemeinden das lernen können? Es gibt natürlich Programme, TMG und im Allgäu heißt das GEMIT und was noch alles möglich ist. Aber das Entscheidende ist, wenn es so in kleine Münze umgesetzt wird im Gemeindealltag. Ganz normal im Zusammenleben. Für uns waren es auch etwas mehr als 18 Monate damals. Ja, sie werden seine Mitarbeiter. Paulus schreibt, Moment, was habe ich hier? Ja, genau. Paulus schreibt das in Römer 16, Vers 3. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Sie werden seine Mitarbeiter. Dieses Wort ist schon an sich interessant, kann ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das Wort Mitarbeiter, das eine Bedeutung davon ist, wir stehen auf einer Stufe. Wir arbeiten zusammen an einer Sache. Nicht ich bin der Chef und du bist mein Mitarbeiter, so wie wir reden, ne? Wenn der Chef dann sagt, ja, ich danke meinen Mitarbeitern, so, was er damit eigentlich meint, seine Untergebenen, die bei ihm angestellt sind, von ihm abhängig sind. Das meint das Wort hier aber nicht. Wir sind auf einer Ebene. Wir arbeiten zusammen an einer Sache. So bezeichnet der Apostel Paulus dieses Ehepaar. Es ist ganz spannend, wie Paulus, werden das heute Nachmittag auch noch sehen, wie Paulus seine Mitarbeiter, seine Freunde bezeichnet. Er stellt sich immer auf eine Stufe mit ihnen. Das ist überhaupt nicht so ein Aposteldünkel. Also ich bin der große Apostel und du kannst ja dankbar sein, dass du mit mir und so. Nee. Er demütigt sich. Seine Mitarbeiter. Dann, sie lassen sich von seiner Mission und man könnte auch sagen Vision anstecken. Wie komme ich darauf? In Kapitel 18 geht die Geschichte ja weiter. Ich lese mal Vers 18 bis 20. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, eben in Korinth, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila. Nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hielt ein Gelübde. Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab. Also er lässt die beiden in Ephesus zurück, er bringt sie dorthin. Wir werden nachher noch kurz auf die Umzüge kommen. Die gehen also mit Paulus, verlassen Korinth, ich vermute mal einen blühenden Betrieb, und ziehen jetzt ohne Not nach Ephesus. Freiwillig. Warum tun sie das? Ich vermute, dass sie wirklich begriffen haben, was der Auftrag und die Mission des Apostels Paulus ist. Und sie lassen sich da hineinnehmen. Sie lassen sich anstecken. Und gehen mit nach Ephesus. Ich denke, das ist von Paulus sich wirklich so gedacht gewesen. Paulus war ja schon auch ein Stratege. Bei allen Überraschungen, die er mit dem Heiligen Geist erlebt und alle Führungen, Paulus war doch ein Mann, der sehr strategisch gedacht hat und vorangegangen ist. Und hier hat er vermutlich genau diesen Gedanken gehabt. Ich bringe euch nach Ephesus. Und das wird ihr neuer Wirkungsort. Ob sie da schon etwas von dem Apollos ahnten? Wohl kaum, da kommen wir gleich drauf. Aber was Paulus und auch dieses Ehepaar bestimmt erwarteten, war das, was wir dann später im 1. Korinther 16 lesen. Das ist eine weitere Stelle. Wir hatten jetzt Apostelgeschichte 18, Römer 16 und 1. Korinther 16, wo das Ehepaar erwähnt wird. Und in 1. Korinther 16, Vers 19 steht, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Haus. Also der erste Korintherbrief von Ephesus geschrieben. Jetzt grüßt Paulus von den beiden, das ist einige Zeit später, 3 Jahre über den Daumen gepeilt, und sagt, ich grüße euch von den beiden, ihr lieben Korinther, und der Gemeinde in ihrem Haus. Das wird der Grund gewesen sein, warum Paulus die beiden mitnahm, weil er wusste, die können wirklich die Zelle sein, die Stammzelle für eine neue Arbeit, eine neue Gemeinde in Ephesus. Sie setzen ihr Leben für Paulus ein. Das ist nochmal in Römer 16, Vers 4. Da heißt es, dass er ihnen dankt. Das muss ich gerade selber aufschlagen. Römer 16, Vers 4. Grüßt Prisca und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht ich allein danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Was immer das war, wir wissen das nicht, ob das jetzt im übertragenen Sinn mehr gemeint ist oder ob sie tatsächlich bereit waren, ihr Leben für Paulus hinzugeben. Und es zu verlieren. Aber mit dieser Haltung zeigen sie die Charakterzüge, die Wesenszüge ihres Herrn und unseres Herrn. Sie zeigen, dass sie bereit sind, wie der Herr mal sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Diese Liebe haben Aquila und Priscilla dem Paulus erwiesen. Wie immer diese genaue Situation war, die wir nicht kennen. Nun, wir haben jetzt schon viel gesehen und gelernt über das Ehepaar. Schauen wir uns die Kennzeichen ihres Lebens an. Manches wird sich jetzt noch mal ein bisschen wiederholen oder vertiefen. Was hat ihr Leben gekennzeichnet? Das kann man sicher verschieden angehen, aber ich habe 4, 5 Punkte. Die ähneln sich auch ein bisschen mit dem Barnabas, ne? Werdet ihr auch merken. Das erste ist ein Leben für andere. Ein Leben für andere. Ich denke, ihr Lebensmotto war Selbstverleugnung statt Selbstverwirklichung. Sie haben wirklich einen Lebensstil des Dienens gelebt. Ganz nach dem Vorbild Jesu. Matthäus oder Markus 10, können wir das nachlesen, Vers 43 bis 45. Wer unter euch groß sein will oder der Erste sein will, der soll aller Diener sein. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In gewisser Weise haben sie genau das getan. Ein Leben für andere. Ein Leben aber auch in Beziehungen. Das haben wir schon vorhin kurz angerissen. Ich möchte jetzt aber nochmal auf diesen Aspekt auch eingehen. Intim als Ehepaar. Es ist wirklich außergewöhnlich und fast schon einzigartig, dass dieses Ehepaar in der Schrift so genannt wird und hervorgehoben wird im Neuen Testament. Also hier wird wirklich ihr gemeinsamer Dienst immer betont. Sie tauchen nie alleine auf. Das gibt mir wirklich zu denken, wie ich mich betrachte als Ehemann und Vater. Natürlich, wir haben verschiedene Phasen in unserem Leben und unsere Kinder sind jetzt 20 und 16 und sind nicht mehr ganz so pflegeintensiv wie früher. Ne? Das war ganz anders. Also man kriegt das dann manchmal zu hören, da brauchst du dich nicht drum kümmern und so. Jetzt fängt eine Phase bei uns an, wo auf einmal ganz andere Dinge möglich sind als noch vor 10 Jahren oder gar vor 15 Jahren. Und wir möchten lernen, uns zu verstehen als Einheit vor dem Herrn und auch in seinem Dienst. Mal sehen, was Gott uns da noch zeigt. Ich denke, es ist eine Vermutung, dass Ananias und Sapphira eher kinderlos waren. Das wissen wir nicht, das ist eine Vermutung. Aber was wir wissen ist, dass sie sich als Ehepaar eingesetzt haben, dass sie gemeinsam an einem Strang gezogen haben, ein echtes Team waren. Ja. Ihr wisst ja, was Team eigentlich heißt. Abgesehen, toll, ein anderer macht's. Nee, so waren die nicht. Die haben wirklich zusammengearbeitet. Ja. Was mir auch auffällt, mit aller Zurückhaltung gesagt, ist die Nennung der Namen. Die Reihenfolge ist nämlich unterschiedlich. Einmal heißt es Aquila und Priscilla und dann wieder Priscilla und Aquila. Es scheint also keine Bedeutung zu haben. Ich will da keine Theologie draus machen, keine Angst. Ich will da nur darauf hinweisen, dass da in einem guten biblischen Sinn offenbar eine Gleichberechtigung da war, eine gute Ergänzung und keine irgendwelche Art von Dominanz. Mann über Frau oder umgekehrt. Und das war im ersten Jahrhundert unter Juden und auch unter Griechen durchaus außergewöhnlich. Dass Mann und Frau gemeinsam auf einer Ebene auch in der Öffentlichkeit erwähnt werden und auch eben arbeiten miteinander und dem Herrn dienen dann auch. Das fällt irgendwie auf, diese Wertschätzung, die da auch herauskommt. Im Team auch auch mit Paulus, das haben wir schon gesagt, ne? An unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Mitarbeitern, da waren ja immer noch andere dabei. Hier Apostelgeschichte 18 haben wir schon erwähnt, da kamen dann Silas und Timotheus waren es, gell? Die kamen dazu und dann waren wieder andere dabei. Also immer in der Mannschaft, immer unterwegs miteinander, auch in verschiedenen Phasen des Gemeindebaus, ja? Also in Korinth haben sie dann das so erlebt, wie es aufwärts ging. In Ephesus war es wieder anders gelagert. Sie haben verschiedene Phasen erlebt. Sie kamen dann wieder nach Rom zurück später und haben dort vermutlich mit der bestehenden Gemeinde zusammengewirkt und später, Schluss ihres Lebens, nochmal gegen Ende der neutestamentlichen Geschichte sind sie dann nochmal in Ephesus. Also in verschiedenen Phasen von Gemeindebau sind sie aktiv. Mit Paulus verbunden. Und im Team auch im Blick auf die örtliche Gemeinde. Da waren sie immer irgendwie im Zentrum. Wir haben das ja gelesen. In zwei Stellen wird es erwähnt, die Gemeinde oder die Versammlung in ihrem Haus. Also die Gläubigen, die sich bei ihnen in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung, wahrscheinlich ihren Haus, versammelt haben. Und das war ja etwas völlig Normales im ersten Jahrhundert, dass sich die Gläubigen, die Christen, in Privathäusern trafen. Dass die also keine andere Möglichkeit hatten. Da komme ich gleich dann nochmal drauf. Was das über Ananias und Sapphira zeigt, ist ganz einfach. Das waren nicht nur passive Sesselwärmer, ja, die immer gekommen sind und jetzt genossen haben, sondern das waren Leute, die ihren Besitz zur Verfügung gestellt haben. Das waren aktive Mitarbeiter im Zentrum des Gemeindelebens. Ein weiteres Kennzeichen ihres Lebens war ein Leben des offenen Hauses, Gastfreundschaft. Das hat Paulus erlebt, das haben wir gehört. Das hat Apollos erlebt, den werde ich gleich noch kurz unter die Lupe nehmen. Und das haben die Gemeinden in Rom und in Ephesus mindestens erlebt. Die beiden Stellen Römer 16, 1. Korinther 16. Wie gesagt, es gab keine Kirchen, keine Basiliken, keine Kapellen, keine Gemeindehäuser. Die Christenheit war eine Bewegung. Ich möchte das mal so formulieren. Es war eine Bewegung von Haus zu Haus. Von Mensch zu Mensch auch, aber ich glaube noch viel mehr von Haus zu Haus. Das wäre ein interessantes Bibelstudium in der Apostelgeschichte, das ganze Häuser zum Glauben kommen. Das verkneife ich mir. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich muss das einfach erzählen. Das haben wir jetzt oder erleben es gerade das dritte Mal oder eigentlich das vierte Mal, wie Gemeinde in einem Haus beginnt, in einem Wohnzimmer. Wir haben es einmal bei uns selber erlebt, damals in Mindelheim vor fast 20 Jahren. dass wir begannen, bis es nicht mehr ging. Und dann hat man was angemietet. Dann die Obergünzburger Arbeit, die fing auch bei einem Ehepaar im Haus an. Das war eine wunderbare Zeit. Die ersten Monate war dann irgendwann nicht mehr möglich. Und dann hat Gott uns was geschenkt, dass wir mieten konnten. In Memmingen, manche kennen die Memminger Gemeinde, fand ich ganz toll, da hinzukommen in den ersten Jahren, als wir in Mindelheim waren. Man traf sich bei Familie Tanner im Wohnzimmer. Ja, das war schön. Jetzt, gerade aktuell, fängt wieder etwas Neues an in Marktoberdorf. Und es sind ein paar Geschwister, die neu beginnen und haben alle zwei Monate Gottesdienst, treffen sich am Sonntag in einem Wohnzimmer. Und das sind ganz besondere Zeiten. Also ich halte das für einen idealen Start einer Gemeinde. Am Leben des offenen Hauses, genau. Für Paulus, das haben wir gesagt, Apollos und die Gemeinden. Und was kennzeichnet ihr Leben noch? Leben für andere? Nee, das stimmt nicht. Entschuldigung. Ein Leben der Mobilität und Flexibilität, genau. Ein Leben der Mobilität und Flexibilität. Heute ist Mobilität ist ja gefordert. Ne? Wenn du heute eine Stelle bei einer großen Firma hast, dann musst du mobil sein, oder? Ich habe einen Freund, der ist bei Infineon, glaube ich. Ich weiß nicht, wo der schon überall gewesen ist. Aquila und Priscilla können uns ein gutes Vorbild sein. Die haben es geschafft, mindestens 4 Umzüge in 15 Jahren hinter sich zu bringen. Wer bietet mehr? Das sind nicht so viele, ne? Ja, also da fangen die Hausfrauen schon an zu stöhnen. Schauen wir uns das mal kurz an. Das ist wirklich bemerkenswert. Es beginnt in Pontus. Also wenn wir das mitzählen, wo Aquila herkommt, dann sind es sogar 5 Umzüge. Von Pontus irgendwie nach Rom. Von Rom gezwungenermaßen nach Korinth. Natürlich haben die einen Umzugs-LKW gehabt und wahrscheinlich ein eigenes Schiff. Dann freiwillig nach Ephesus und wieder zurück nach Rom. Und dann lesen wir das im zweiten Timotheusbrief, dass sie wohl nochmal nach Ephesus gezogen sind. 2. Timotheus 4, 19 können wir das entnehmen. Also das waren unfreiwillige und freiwillige Umzüge. Sie gehen zurück nach Rom im Übrigen, weil der Nero, Kaiser Nero, der Nachfolger des Claudius, im Jahr 54 nach Christus, also 5 Jahre später, das Dekret, eben dass die Juden aus Rom verschwinden sollten, wieder aufhebt. Und man kann davon ausgehen, dass so 56, 57 herum Aquila und Priscilla wieder in Rom sind, in der alten Heimat. Und bald hieß es da wieder, die Gemeinde in ihrem Haus. Die konnten gar nicht anders, scheint mir. C.S. Lewis hat einmal gesagt, das ist ein Spruch, der gefällt mir sehr gut. Unser Vater erfreut uns mit manch angenehmem Gasthaus. Aber er will uns nicht ermutigen, es fälschlich für unser Zuhause zu halten. Ich glaube, das wäre ihr Motto gewesen. Wir haben auf dieser Erde kein Zuhause. Wir haben schöne Gasthäuser da in den verschiedenen Städten. Wir ziehen hin und her. Unsere Heimat ist im Himmel. Können wir eine Menge von lernen. Also ich glaube, wir Deutschen sind da mit der Mobilität noch lernfähig. Das haben wir nicht so drauf. Wir haben es aber doch immer wieder erlebt. Und das fand ich ermutigend. Als wir in Mindelheim waren, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Einmal, wir hatten einen Weihnachtsmarkteinsatz, steht auf einmal vor dem Bücherstand ein Bruder aus unserer Heimatgemeinde. Ich wusste nicht, dass der da ist. Und er kommt und ich wusste, er ist geschieden und sein Leben ist ziemlich in die Brüche gegangen und er hat einen Neuanfang mit dem Herrn gemacht und steht vor mir und sagt, du, ich habe eine Stelle in Mindelheim. Ich habe nichts sagen können, ja? Ich wusste nichts davon. Ihr habt doch nichts dagegen, dass ich herziehe, oder? Er hatten wir nicht wirklich. Er war also wirklich ein ungeheuer wertvoller Mitarbeiter und so gab es immer wieder ein paar, die einfach gesagt haben, wir möchten dem Herrn dienen, da wo es nicht so viele Christen gibt. Und wir beten mal um einen Job. Ich habe den Eindruck, dass Gott solche Gebete gerne erhört, wenn sie denn gebetet werden. Ich finde das ganz gewaltig, wenn Leute das nutzen. Innerhalb Deutschlands ist es kein Problem. Und innerhalb Europas mittlerweile ja auch nicht mehr so. Ihre Mobilität, ein wichtiger Punkt, vorbildlich, ups, das war der falsche Knopf. Und, ach ja, hier, ein Leben mit einem Blick für Einzelne, das möchte ich auch noch erwähnen. Jetzt kommt kurz der Apollos noch in den Blick. Zunächst mal Blick für Einzelne, das war ja Paulus auch. Sie sehen diesen Mann, der alleine kommt und nehmen ihn auf. Wir haben uns das vorhin angeguckt. Und jetzt kommt der Apollos. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18, 24 bis 28. Ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Und so weiter. Mir kommt es jetzt auf die eine Sache an. Sie nehmen ihn auf. Also Apollos, das war ja ein sogenannter Johannesjünger. Er kannte nur die Taufe zur Buße von Johannes dem Täufer. Vermutlich wusste er von Jesus nur als Mensch, der als Messias zu Israel gekommen war. Wir wissen nicht genau, was er wusste. Heißt ja, er war in dem Weg des Herrn genau unterwiesen. Die Dinge von Jesus lehrte er sorgfältig. Aber wenn wir daran denken, dass der Paulus seine Botschaft immer so zusammengefasst hat, er predigte die Buße zu Gott und den Glauben an Jesus Christus, Apostelgeschichte 20, 21, dann könnten wir sagen, der Apollos kannte nur Teil 1, die Buße zu Gott. Teil 2 fehlte noch, der Glaube an Jesus Christus, an den, der gekreuzigt und auferstanden ist. Vielleicht kannte er nichts, wusste er nichts vom Kreuz, von der Auferstehung, von Pfingsten, vom Heiligen Geist, geschweige denn vom Missionsauftrag an alle Nationen. Er war zwar ein feuriger Prediger, aber eher lückenhaft. Ja? Er war irgendwie an einer Stelle zurückgeblieben und da brauchte er Hilfe. Und die bekommt er jetzt von, hier heißt es interessanterweise, Priscilla und Aquila. Mir fällt auf, dass sie ihm nicht öffentlich widersprechen. Er hat ja in der Synagoge wahrscheinlich schon ein paar, manche würden sagen, ein paar Schoten gerissen, ja, so richtige Klöpfe gebracht. Und sie stehen nicht auf und sagen, Moment mal, jetzt, das geht nicht. Sondern sie machen was anderes. Sie laden ihn zu sich ein. Wahrscheinlich hätten sie die Diskussion mit ihm verloren. Sie laden ihn zu sich ein. Und das ist mir ein schönes Beispiel für Korrektur. Dies erstens unter vier Augen, oder hier sind sechs Augen. Und zweitens aus der Schrift. Hier heißt es, sie legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Das ist ein tolles Beispiel für, wie man korrigieren kann. Persönlich und aus der Schrift. Die beiden haben ein Leben mit einem Blick für Einzelne und werden damit zwei entscheidenden apostolischen Leitern eine große Hilfe. Sie stehen ihnen entscheidend zur Seite. Apollos, der später ja in Korinth sehr bekannt wird, und Paulus sowieso. Jetzt letzte Runde, das ist nicht mehr lang, die Spuren, die sie hinterließen. Im Leben des Paulus. Hätten wir Paulus hier heute und könnten ihn interviewen und sagen, Paulus, sag mal, was haben diese beiden, Aquila und Priscilla, was haben die für Spuren in deinem Leben hinterlassen? Nun, vielleicht würde er sagen, ja, die haben mir ein Zuhause geboten. Die haben mich ganz praktisch unterstützt. Die gaben mir zu essen und die haben mich wieder aufgerichtet. Die haben mir Mut gemacht. Die haben mir einen Job gegeben. Sie waren der Brückenkopf für die Gemeindegründung in Korinth. Ich vermute, er hätte auch so etwas Ähnliches gesagt wie, sie wurden Freunde für mich. Er hat ganz sicher gesagt, sie wurden meine Mitarbeiter in Jesus Christus. Und sie waren bereit, ihr Leben für mich zu opfern. Und dann würden wir den Apollos fragen. Spuren im Leben des Apollos. Der würde sagen, ja, die haben mir das Haus geöffnet. Die haben mich eingeladen. Er würde sagen, sie haben mir die Augen für Jesus, für sein Werk und seinen Auftrag geöffnet. Er würde sagen, sie haben mir die Heilige Schrift geöffnet. Im Leben der Gemeinden, der Tenor wäre, ihr Haus war immer offen für uns. Ihr Haus war immer offen für uns. Und in deinem und meinem Leben? Die Frage kann ich für euch nicht beantworten. Aber vielleicht sind ein paar Ehepaare hier, denen das eine Ermutigung und ein Ansporn ist, dem Herrn zu dienen, gemeinsam. Vielleicht auch besonders eine Ermutigung für Ehepaare, deren Kinder jetzt groß sind, wo man manchmal das Gefühl hat, ach, was machen wir jetzt noch? Ja, die sind weg und das Haus ist leer irgendwie. Oder für kinderlose Ehepaare. Dass sie ermutigt werden, ihre Mobilität, ihre Flexibilität zu nutzen und immer im Blick zu haben, es gibt auch geistliche Kinder. Und das ist was ganz Schönes. Vielleicht ist es eine Ermutigung für Geschäftsleute und Handwerker, ihr Geschäft, ihren Laden, ihren Betrieb zu nutzen als Brückenkopf fürs Evangelium. Als Einzelhändler, die mit Leuten zu tun haben ständig. Ich kenne so ein Ehepaar, die haben ein kleines Elektrogeschäft im Bregenzer Wald. Ich mache ihnen immer Mut, ich finde das schön, die nutzen das, sehen ihren Beruf als Dienst, als Berufung, als Brücke fürs Evangelium zu den Menschen. Das wäre schön, wenn solche Spuren in eurem Leben, in meinem Leben entstehen würden. Danke für eure Geduld.